Lieben, Christus ist auferstanden. Ja, das ist eine gute Tradition. Christus voskres. Christ is risen. Okay. Ich habe noch eine Sprache. Christos anesti. Alitos anesti. Ah, griechisch war das, okay. Ich wollte noch Koreanisch lernen, aber das habe ich nicht hinbekommen. Von daher, Freunde, heute feiern wir die Auferstehung, Auferstehungssonntag, Ostersonntag. Und die Auferstehung Jesu markiert diese große Wende. Ja, an diesem Tag ist die Macht der Sünde zerbrochen, die Ketten des Feindes sind gesprengt. Und an diesem Tag ist der Tod selbst besiegt. Ja, denn der Sohn Gottes ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das feiern wir an diesem Tag. Und jetzt ist der ganze Spannungsbogen schon weg von der Predigt. Okay, ich habe es verraten, worum es geht. Aber es war auch jetzt nicht so schwer. Aber ich möchte mit euch auch in den ersten Auferstehungsmorgen hineingehen aus dem Matthäus-Evangelium. Wir haben 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und jedes Evangelium beschreibt diesen Auferstehungsmorgen auch aus einer anderen Perspektive. Und ich möchte mit euch heute aus dem Matthäus-Evangelium die Stelle vorlesen, 1-10. Am Sonntagmorgen in aller Frühe ging Maria von Magdala und die andere Maria. Das ist gar nicht so nett, okay? Die andere Maria, Stefan Minnig und der andere Stefan. Hinaus zum Grab. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Ich meine, was für ein epischer Moment. Habt ihr das Bild vor Augen? Stein wird weggerollt und ein Engel des Herrn setzt sich auf diesen Stein. Und chillt, okay. Und ist einfach da. Ich find's großartig. Sein Gesicht, also des Engels, leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel sprach die Frauen an. Habt keine Angst, sagte er. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier, er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Merkt euch, was ich euch gesagt habe. Die Frauen liefen schnell vom Grab fort, sie waren zu Tode erschrocken und doch zugleich außer sich vor Freude. So schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern, um ihnen auszurichten, was der Engel gesagt hatte. Unterwegs begegneten sie Jesus. Seid gegrüßt, oder moin, ja, sagte er. Und sie liefen zu ihm hin und klammerten seine Füße und beteten ihn an. Jesus sagte zu ihnen, habt keine Angst, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Ich möchte heute Morgen mit euch darüber sprechen, wie die Auferstehung Jesu alles verändert hat. Forscher aus Deutschland, Rumänien und auch aus den USA haben teils unabhängig voneinander berechnet, dass die Auferstehung am 5. April 33 nach Christus stattfand. Welches Datum haben wir heute? Der 5. April. Also von heute aus sind es genau 1993 Jahre. Ich will jetzt nicht so viel drauf legen, dass es das Datum sein muss, aber fand ich einmal spannend, dass sie es anhand von biblischen Berichten, astronomischen Daten, historischen Fakten und geologischen Analysen herausgefunden haben, weil es dort ein Erdbeben gegeben hat und das konnten sie alles zusammen konstruieren. Und hier in unserem Bibeltext lesen wir auch von einem Erdbeben. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam. Und ich möchte dieses Bild von diesem Erdbeben mal kurz übertragen auf das ganze Geschehen. Die Auferstehung selbst ist in vieler Hinsicht ein gewaltiges Erdbeben, weil das die ganze Welt erschüttert hat. Die Geschichte der Welt hat es verändert, das menschliche Denken und das Leben selbst. Und so möchte ich heute über diese Auferstehungskraft Jesu reden, wie das wirklich etwas verändert hat, dieses Erdbeben im übertragenen Sinne auch bis heute hin. Die Auferstehung verändert unsere Geschichte. Wir lesen in den Evangelien in der Bibel, dass die Jünger gar nicht so freudig waren. Die haben damit gar nicht gerechnet, dass Jesus auferstehen würde. Die waren eher voller Bestürzung. Die haben sich versteckt. Sie haben gedacht so, hey, vielleicht sind wir die Nächsten, die gekreuzigt werden und irgendwie auch hingerichtet werden. Deswegen haben sie sich verschanzt und haben eigentlich irgendwie in so einer komischen Wartezeit oder in so einer komischen Trauerzeit gesessen. Auch die Frauen, die am Morgen zum Grab gekommen sind, die hatten nicht die Erwartung, dass sie Jesus dort sehen, okay? Dass sie dieses Wunder erleben von der Auferstehung. Sie rechneten nicht mit nichts anderem. So, da stand keiner, der sagte, 1, 2, 3, jetzt, so, ne? Das war nicht so. Die kamen hin, um diesen Leichnam von Jesus einzubalsamieren und auch zu trauern. Das war so der Zustand von diesem Morgen eigentlich. Und trotzdem traf es alle dann, die Frauen, auch die Jünger, unerwartet. Es erschütterte ihre Welt und veränderte den Rest ihres Lebens von Grund auf. Die Jünger, wenn wir dann die Bibel weiterlesen, in diesem Neuen Testament, lesen wir, dass die Jünger diese gute Nachricht von diesem gekreuzigten Jesus, von dem auferstandenen Jesus weitergetragen haben, bis in die ganze Welt hinein. Es hat sich schnell verbreitet, weil diese Botschaft für sie real war, weil sie diesem Jesus echt begegnet sind nach der Auferstehung und sie haben verstanden, Jesus, du hast alles, was du gesagt hast, ist wahr. Und sie haben erlebt, wie dieser Jesus Menschen frei macht, wie dieser Jesus Menschen rettet. Und diese Botschaft haben sie rausgetragen. Das ist dann die ganze Apostelgeschichte, die wir dann lesen, unter anderem. Und da wurden Gemeinden gegründet. Und für diese Botschaft, für diese Mission haben sie einen hohen Preis bezahlt, die Jünger. Die sind dafür auch, wir lesen es von einzelnen Berichten, ganz, ganz stark und massiv verfolgt worden und auch hingerichtet worden. Das heißt, die haben für diese Botschaft ihr Leben gegeben, haben einen hohen Preis bezahlt und haben ihr Leben niedergelegt. Und diese gute Nachricht von Jesus Christus hat sich schnell verbreitet. Ja, zum Beispiel, was das noch bewirkt hat in unserer Geschichte ist, wir haben ja die Zeitrechnung vor Christus, nach Christus. So neutral gesprochen, vor unserer Zeitrechnung, unserer Zeitrechnung, sagt man auch. Aber trotzdem, alles richtet sich nach diesem Jesus, nach seinem Kommen, nach seinem Kreuzestod, nach seiner Auferstehung. Das ist so Dreh- und Angelpunkt auch unserer Zeitrechnung. Und im Jahr 2013 zum Beispiel hat das Time Magazine, ein sehr bekanntes US-Magazin, eine Forschung gemacht und die haben versucht, die 100 bedeutendsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte zu bestimmen. Könnt ihr mal nachlesen, welche Faktoren sie genommen haben, aber rate mal, wer auf Platz 1 ist. Das ist ein bisschen schwach, okay? Auf Platz 1 ist Jesus Christus, ja? Und die haben herausgefunden, Jesus Christus ist einfach Number One so. Er ist ganz oben, da kommt keiner ran. Keiner kommt ran an diesen Jesus. Kein Philosoph, kein Theologe, kein Technologe, ja? All die großen Persönlichkeiten kommen nicht ran an diesen Jesus, der diese Geschichte verändert hat. Die Menschheitsgeschichte wurde verändert durch sein Kommen, durch sein Sterben, durch seine Auferstehung. Und das erleben wir, das sehen wir heute. Und die ganze Welt wurde auf den Kopf gestellt, wie so ein Erdbeben wurde es erschüttert. Und das Zweite ist, die Auferstehung verändert unsere Denkweise. Die Auferstehung von Jesus sprengte die Denkweise ihrer Zeit, ja, sowohl im griechisch-römischen als auch im jüdischen Denken. Die griechisch-römische Kultur hatte, wie viele Kulturen, eine Vorstellung vom Leben nach dem Tod. Die hatten auch so, die damals, als zu Jesu Zeiten, zu den Zeiten von den Jüngern, da hatten die Griechen und Römer und die Gesellschaft dort hatten auch eine Vorstellung, was passiert nach dem Leben. Aber sie dachten so, so eine Auferstehung, der Körper, der wird nicht mehr da sein, der wird nicht existieren. Das ist irgendwas Körperloses, etwas rein Geistiges, weil der Körper galt als was Schwaches, Vergängliches, was Verdorbenes, was Böses. Und so glaubten sie damals, dass das Leben nach dem Tod ohne Körper stattfindet, ja, und sie in eine höhere, ewige Wirklichkeit eingehen. Das war die Vorstellung von den Leuten damals. Aber das ist nicht das, was wir hier sehen. Wir sehen, Jesus kommt mit einem Auferstehungsleib. Nicht einfach nur so als Geist, als Gespenst, sondern er kommt, er steht auf, hat einen Auferstehungsleib und das hat die Vorstellung gesprengt, dass das möglich ist. Und wir sehen, wie Jesus greifbar war, er war wirklich da, er war berührbar. Wir lesen im Johannesevangelium, wie er sogar Fisch aß mit den Jüngern nach seiner Auferstehung. Ja, das ist ein Auferstehungsleib und er hat seine Narben gezeigt. Menschen konnten seine Narben berühren. Also sein Leben nach dem Tod ist kein körperloses Leben, sondern ein leibhaftiges Leben. Und ist das, was wir auch erben werden, okay? Wenn wir sterben und wenn wir dann bei Gott sind, dass wir ein Auferstehungsleib bekommen werden. Und das hat diese Kategorie gesprengt von der Gesellschaft damals, aber auch von dem jüdischen Denken. Die meisten Juden haben auch an eine leibhafte Auferstehung geglaubt, absolut. Ein paar nicht, ja, aber die meisten Juden haben auch geglaubt, dass man irgendwann leibhaftig aufersteht. Aber die dachten, dass irgendwann am Ende der Zeit, wenn Gott da alles richtet und so weiter. Die haben nicht geglaubt, dass es mittendrin passiert, aber Jesus tritt mitten in die Geschichte der Menschheit ein und steht da mit seinem Auferstehungsleib und zeigt, hey, die Auferstehung, die bin ich, ja. Und die ist jetzt da, die ist jetzt angebrochen, so. Und das hat auch ihr Denken gesprengt von den Juden damals. Also sowohl im griechisch-römischen Denken als auch im jüdischen Denken ist das, was am Auferstehungsmorgen geschieht, offen gesagt unmöglich. Niemand war darauf vorbereitet, niemand war darauf eingestellt, das zu glauben. Es war wie eine gewaltige Erschütterung und eine neue Geschichte, die geschrieben wurde. Und diese Auferstehung Jesu erschüttert auch unsere Welt bis heute. Denn wenn wir ehrlich sind, ja, wir in der westlich aufgeklärten Welt, wir halten sowas auch nicht für möglich. Wir leben zwar heute nicht mehr an diesem griechisch-römischen Denken oder jüdischen Denken, aber wir leben in einer Welt, die meistens ohne Gott denkt. Das ist so diese Kultur, die Gesellschaft, in der wir gerade drinstecken. Wir haben unsere Vorstellung vom Leben ohne Gott. Und auch die Auferstehung Jesu stellt auch dieses Denken völlig auf den Kopf. Ja? Vielleicht ist unsere Denkweise über das Leben ohne Gott so. Wir sind durch Zufall hier. Und am Ende überlebt der Stärkere. Die Natur ist hart, das Leben ist ein Kampf, fressen oder gefressen werden. Es geht um Macht, es geht darum, wer gewinnt. Und weil das Leben aus dieser Sicht keinen tieferen Sinn hat, müssen wir unserem Leben selbst einen Sinn geben. Also machen wir unsere eigenen Regeln, wir folgen unserem eigenen Herzen, wir finden unseren eigenen Weg, wir geben unserem eigenen Leben selbst die Bestimmung. Und weil man nur einmal lebt, soll man das Leben auch richtig auskosten, okay? Festhalten, nicht kampflos aufgeben, Kämpfe gegen das Ende an, aber am Schluss besiegt uns der Tod doch alle. Am Ende werden wir vergessen, irgendwann wird die Sonne vergehen, die Welt wird kalt und leer werden und alles wird enden. Am Ende wird es so sein, als wäre nie etwas gewesen. Was für eine hoffnungslose Geschichte. Was für ein Denken auch, was stark uns geprägt hat, auch uns prägt in der westlich aufgeklärten Welt, dass wir ein Leben ohne Gott basteln wollen, dass wir ein Leben ohne Gott uns vorstellen wollen. Das ist absolut hoffnungslos. Dass ich mir selbst, dass ich meinem Leben einen eigenen Sinn geben muss. So hat Gott das nicht gedacht. Und hier kommt die gute Nachricht. Wenn die Auferstehung wahr ist, dann verändert es wirklich alles. Dann ist der Tod nicht das Ende. Dann gibt es Leben, Liebe, Schönheit über dieses Leben hinaus. Dann sind wir nicht nur Fleisch und Blut, wir sind Menschen mit einer Seele geschaffen für das ewige Leben. Wenn die Auferstehung wahr ist, dann sind wir nicht zufällig hier, sondern weil ein ewig liebender Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat, damit wir für immer bei ihm geborgen sind. Dann ist unser Leben nicht sinnlos, sondern voller Sinn und Bestimmung und Ziel. Da sind wir dafür geschaffen, in der Liebe Gottes wirklich lebendig zu werden. Dann sind wir dafür geschaffen, Gott mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem Verstand, unserer Kraft zu lieben. Dann sind wir dafür geschaffen, seine Liebe sichtbar werden zu lassen, indem wir einander lieben und unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Wenn die Auferstehung wahr ist, dann ist dieses Leben erfüllt von Gottes Liebe für die Ewigkeit bestimmt. Wenn die Auferstehung wahr ist, dann hat Gott die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, du und ich, an ihn glaubt und nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist ein sinnvolles Leben. Wenn die Auferstehung wahr ist, dann kann uns unsere Schuld vergeben werden. Wenn die Auferstehung wahr ist, dann können du und ich neu werden. Wenn die Auferstehung wahr ist, dann haben wir so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Wenn die Auferstehung wahr ist, dann sind wir mehr geliebt, als wir je begreifen. Wenn die Auferstehung wahr ist, dann gibt es am Ende doch Hoffnung und Leben. Ja, ein Happy End. Das heißt, die Auferstehung Jesu verändert unseren Blick auf das ganze Leben. Sie stellt unsere Welt auf den Kopf. Sie verändert diese Geschichte, sie verändert die Denkweise und schließlich verändert sie wirklich unser Leben, unser geistiges Leben. Weil es gibt nichts Wichtigeres als unsere Antwort auf diesen Jesus. Wenn er auferstanden ist, dann ist es wichtig zu klären, wie antworte ich auf diesen Jesus. Nichts ist wichtiger als deine Antwort auf die Person Jesu. Weil die Auferstehung erschüttert unser Leben bis ins Innerste. Die Frage ist, wie antworten wir darauf? Vielleicht sieht deine Antwort so aus. Ja, ich respektiere Jesus als einen großen moralischen Lehrer. Ich bewundere seine weisen Einsichten über den Menschen, über das geistliche Leben. Ich behandle ihn wie einen guten Ratgeber, der mir gute Tipps für mein Leben gibt. Und dann entscheide ich selbst, ob ich drauf höre oder nicht. Und ich behalte selbst die Kontrolle. Aber Jesus als Sohn Gottes und irgendwie gekreuzigt, auferstanden, wollen wir nicht mal übertreiben. Okay, ich werde nicht einer von diesen Verrückten sein, die daran glauben. Und vielleicht ist dein Denken so, dass du Jesus irgendwie so siehst, so irgendwie so ein Mittelding. So, ja, vielleicht was Gutes dran, aber mein persönlicher Retter? C.S. Lewis, ein bekannter Autor und Professor in Oxford und Cambridge, der in der Mitte des letzten Jahrhunderts gelebt hat, schrieb in seinem Buch Pardon, ich bin Christ, an Menschen, die vielleicht mit diesem Denken gerade unterwegs sind. Er schreibt: Ich versuche hier, jedermann vor dem groben Unfug zu bewahren, der oft über Jesus geäußert wird. Für mich ist Jesus zweifellos ein großer Morallehrer, aber seinen Anspruch, Gott zu sein, kann ich nicht akzeptieren. Gerade das können wir nämlich nicht sagen. Ein Mensch, der bloß ein Mensch wäre und solche Dinge von sich gäbe wie Jesus, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer auf derselben Ebene wie ein, der sich für ein pochiertes Ei hält, oder aber er wäre der Teufel in Person. Sie müssen sich entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann tatsächlich der Sohn Gottes, oder er war ein Spinner oder noch Schlimmeres. Aber sparen wir uns bitte diese herablassenden Blödsinn. Er sei nur ein großer Lehrer der Menschheit gewesen. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Das war auch nicht seine Absicht. Jesus kam nie auf die Welt, um nur ein nettes Vorbild zu sein für ein besseres Leben. So, wie kann ich besser moralisch leben? Wie kann ich vielleicht ein paar Tipps holen, wie ich mit Menschen umgehe? Das war nie die Absicht von Jesus. Wenn die Auferstehung wahr ist, dann ist Jesus nicht einfach nur ein weiser Lehrer unter vielen. Dann ist er der Sohn Gottes, der gekreuzigte Retter, der auferstandene Herr und der König der Welt. Und dann gibt es nur eine angemessene Antwort. Und die Antwort lesen wir wie in unserem Bibeltext im Auferstehungsmorgen. Die Frauen liefen zu ihm hin und klammerten seine Füße und beteten ihn an. Wenn Jesu Auferstehung wirklich wahr ist, dann ist nichts wichtiger als das. Und die Auferstehung geht wie eine gewaltige Erschütterung, wie so ein Erdbeben durch unser geistiges Leben. Und die Frage, die am Ende stehen bleibt, ist: Hat Jesus deine Welt verändert? Ein Erdbeben erkennt man daran, dass hinterher nichts mehr aussieht wie vorher. Es erschüttert alles. Es verändert die Landschaft. Und wenn diese Kraft einmal losgebrochen ist, dann bleibt nicht alles beim Alten. Und so ist es auch, wenn ein Mensch dem auferstandenen Jesus wirklich begegnet, dann bleibt das Leben nicht, wie es war. Dann die Landschaft des eigenen Lebens verändert sich. Du merkst, wie sich deine Sehnsüchte verändert, wenn Jesus dir begegnet, wenn du den Auferstandenen begegnest. Du merkst, wie sich die Wünsche deines Herzens verschieben, wie sich Prioritäten neu ordnen, wie dein Denken sich verändert, wie du Menschen siehst, wie du dich selbst siehst, wie du auf einmal merkst, wie Bestimmung in dein Leben kommt, wie Sinn reinkommt und wie du merkst, wow, ich habe ja was, wofür ich leben kann. Und das Leben ist ja nicht vorbei, wenn ich sterbe, sondern ich habe da einen wunderbaren Gott, der mich aufnehmen wird im Himmel, der eine Wohnung für mich vorbereitet hat, wo ich wohnen werde in Ewigkeit mit ihm. Und das passiert, wenn der auferstandene Jesus Menschen begegnet. Jesus ist dann nicht länger nur jemand, der ein paar gute Ratschläge gibt. Er wird zum Herrn und Retter, dem du nachfolgst. Und plötzlich beginnt ein ganz neues Leben, ein Leben mit Jesus im Mittelpunkt. Und am Ende merkst du, genau nach diesem Leben hat sich mein Herz eigentlich immer gesehnt. Und ich freue mich, dass wir jetzt so Richtung Ende der Predigt von zwei Personen so ein bisschen was hören werden. Nico und Nelly, ich habe euch vorher nicht gesehen, aber ihr seid ja da, kommt gerne nach vorne. Dort sind drei Stühle, kann mir jemand helfen, diese drei Stühle auf die Bühne zu stellen? Wir möchten von diesen beiden Personen hören, wie sie die Auferstehungskraft in ihrem Leben erlebt haben und wie sie erlebt haben, wie Jesus ihnen begegnet ist und wie Jesus ihr Leben auch an gewissen Stellen berührt hat. Danke. Auch die Mikros. Das eine. Hey, schön, dass ihr hier sitzt, ja. Ihr habt eine eigene Lebensgeschichte und ihr könnt wahrscheinlich auch viel erzählen, so was Jesus mit eurem Leben gemacht hat, aber vielleicht könnt ihr heute von einer Situation erzählen, wo ihr ganz, ganz spürbar gemerkt habt, hey, diese Kraft von Jesus, diese Auferstehungskraft, die hat mein Leben bewegt und verändert an einem gewissen Punkt. Und genau, erzählt mal ruhig, vielleicht Nico, fängst du an. Wo hast du erlebt, dass Jesus dein Leben berührt hat?
Okay, du hast mich das jetzt schon vorher gefragt. Also, und ich habe dann überlegt, okay, was soll ich erzählen so, weil ich glaube, wenn man mit Jesus geht, erlebt man auch viel Jesus. Und irgendwie ist mir eins ganze Zeit auf dem Herzen geblieben. Und ich habe das schon mal in der Jugend erzählt, aber ich will das gerne nochmal erzählen. Und zwar ungefähr vor einem Jahr, ich glaube so um den Dreh März, April, war ich so in der Zeit, wo ich meinen Führerschein gerade gemacht habe. Und das war so zu dem Zeitpunkt meine einzige Sorge, so müsst ihr euch vorstellen. Ich hatte einen Fahrlehrer, der nicht so gut war. Also er hat mich beleidigt, er hat gesagt, ich bin dumm, ich werde durchfallen. Er hat mir ins Gesicht gepackt und sowas. Also jetzt nicht unbedingt gute Umstände für eine Fahrschule. Aber ich dachte, okay, ich bin eh bald in der Prüfung und dann hat sich das alles gegessen. Ich bin in dieser Prüfung und ich falle nach 5 Minuten durch. Wirklich, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe alles gegeben und ich falle nach 5 Minuten durch. Ihr müsst euch vorstellen, wie gesagt, das war das Einzige, was mir gerade so größtenteils Sorgen bereitet hat oder etwas, was einen sehr großen Teil von meinem Leben eingenommen hat. Ich dachte mir so, ich bin durchgefallen. Ich wollte mich erstmal direkt so richtig so runterreden, mich beleidigen. Irgendwie wollte ich wütend sein, weil ich musste mehr Zeit investieren, ich musste mehr Zeit mit diesem Fahrlehrer verbringen und ich musste mehr Geld investieren. Und zu dieser Zeit, ich hatte gar kein Geld, also bin ich ehrlich. Und bei mir ist das so, ich kann nicht lange wütend sein. Nach einer halben Stunde oder so, da habe ich schon zu Gott gesagt, Gott, vergib mir, dass ich mich so diese Worte über mein Leben ausgesprochen habe. Und meine Oma macht mir so eine Audio und sagt, manchmal musst du Gottes Plan nicht verstehen, weil Gott arbeitet im Hintergrund, so mäßig. Gott sieht das Puzzle, aber wir sehen nur diesen Puzzleteil. Und man muss ja 2 Wochen warten, bis man seine nächste Prüfung sozusagen angehen darf. Und einen Tag vor meiner Prüfung hatte ich noch eine Fahrstunde. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Fahrstunde wäre ja gar nicht zustande gekommen, wäre ich nicht durchgefallen. So. Und meine Mutter musste mich etwas früher absetzen. Heißt, ich setze mich einfach irgendwie neben der Fahrschule auf so eine Bank, mache so Kopfhörer rein, wollte einfach ein bisschen Musik hören, wollte einfach ein bisschen noch entspannen vor der Fahrschule. Und dann setze ich einen Mann neben mich, ein älterer Herr. Und ich dachte mir so, irgendwie muss ich mit ihm reden, weil so, ich weiß nicht, irgendwas lag mir auf dem Herzen so richtig so, ich muss jetzt mit ihm reden. Aber ich dachte mir erstmal, nee, ich höre einfach weiter Musik, ich kann noch ein bisschen entspannen von der Fahrschule. Aber dieser Gedanke hat mich nicht losgelassen, also habe ich die Kopfhörer rausgenommen und fange einfach an, mit ihm zu reden, frag ihn, wie heißt du, wie geht's dir, wie alt bist du? Sein Name ist Heinrich, er war zu dem Zeitpunkt 63 Jahre alt, vielleicht ist er jetzt 64 oder 65, keine Ahnung. aber wir reden so und ich weiß nicht, wie ich das irgendwie eingeleitet habe, aber irgendwie war ich vollgeführt von Gott und durfte über Jesus reden, durfte ihm von Jesus erzählen. Er erzählt mir so seine Geschichte, dass seine Frau vor 7 Jahren gestorben ist, er in Alkoholsucht verfallen ist und seitdem auch keinen Kontakt mehr zu seinen Enkeln haben darf, weil seine Kinder ihm das sozusagen verbieten. Und mich hat das voll bewegt und voll berührt. Und ich schaue so auf die Zeit und merke, okay, ich muss langsam zur Fahrschule, aber ich wollte ihn jetzt nicht einfach so stehen lassen. Heißt, ich frage ihn, hey Heinrich, so du hast gerade von Jesus gehört, darf ich vielleicht für dich beten? Und er sagt, ja, voll gerne so einfach. Und das hat mich voll bewegt. Und dann bete ich für ihn und danach frage ich ihn, Heinrich, so, möchtest du diesen Jesus in dein Leben einladen? Und in diesem Moment hat Heinrich dann Jesus in sein Leben eingeladen und sein Leben Jesus gegeben. Und das war etwas, was mich voll bewegt hat, weil danach habe ich dann erst realisiert, okay, So, ich bin durch diese Führerscheinprüfung durchgefallen und ich dachte irgendwie, okay, alles ist vorbei, ich muss jetzt so, weiß ich nicht, so noch mehr Geld investieren, noch mehr Zeit mit diesem Fahrlehrer. Aber das alles diente dem, dass Heinrich damals sein Leben Jesus gegeben hat oder dass er von Jesus gehört hat, dass er zu Jesus finden durfte. Und was mir das einfach von Gott zeigt, ist dieses, okay, Gott sieht das Puzzle, wir sind nur ein Puzzleteil. Und auch wenn wir in schlechten Situationen sind oder schlechte Dinge uns widerfahren, dass auch Gott da so wirken kann und sich da offenbaren kann, manchmal auch nicht nach 2 Wochen, sondern auch ein bisschen später. Aber bei mir war das Gott sei Dank schon nach 2 Wochen. Und dann bin ich in diese Fahrprüfung gegangen am nächsten Tag. Und ich weiß nicht wie, aber dieser Fahrprüfer, er war der beste Freund von meinem Fahrlehrer irgendwie. Die waren richtig gut und ich habe einfach diese Fahrprüfung, eigentlich braucht man für eine Fahrprüfung 45 Minuten, aber ich habe diese Fahrprüfung nach einer halben Stunde schon einfach bestanden. Und die Grundfahraufgaben waren einfach genau die, die ich perfekt konnte. Und ich kann mir das irgendwie nicht anders erklären, als dass da Gott gerade einfach gewirkt hat. Ja.
Wenn du eine Folgefrage, wenn du Gott so erlebst, wie, was macht das mit deinem Glauben? Also bist du beim nächsten Mal nochmal geduldiger oder wie hat das deinen Glauben geprägt dann, so eine Situation?
Mir hat es einfach geholfen zu verstehen und zu sehen irgendwie, dass, keine Ahnung, egal was passiert, egal wie schlimm jetzt diese Umstände sind, dass Gott das trotzdem zum Besten dienen lassen kann. So wie in Römer 8,20 steht, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen und früher oder später wird das halt eintreffen. So bei mir jetzt nach 2 Wochen, aber auch in anderen Situationen viel später, aber ich bin einfach Gott dankbar und kann das einfach weiterhin mitnehmen und merken, okay, wenn schlechte Situationen vorkommen, darf ich einfach geduldig sein, ausharren und sagen, okay Gott, irgendwann wirst du mir das zum Besten dienen lassen.
Ja. Danke, Nico. Nelly, du hast auch schon viel erlebt. Was möchtest du erzählen? Wo möchtest du hineingehen? In welche Situation in deinem Leben, wo Gott gewirkt hat?
Ja, ich habe tatsächlich schon wirklich in der kurzen Zeit, wo ich mit Jesus unterwegs bin, einfach sehr heftig viel erlebt. Ich erlebe irgendwie jede Woche seine Kraft so heftig in meinem Leben. Ich habe natürlich vorher auch darüber nachgedacht und habe sehr viel dafür gebetet, was heute dran wäre, was würde Gott dienen, wenn ich es erzähle. Und ich bin ja aus einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber ich habe irgendwann mal ja Jesus und die Beziehung zu ihm verloren und habe mich in der Welt verloren und ich habe sehr viel schlimme Erlebnisse gehabt mit Menschen und mit Christen und ich war sehr, sehr enttäuscht vom Christentum und überhaupt von christlichen Menschen. Und als ich mich in einer ganz, ganz schrecklichen Phase befand, wo mein Körper kaputt war durch Covid und Long-Covid und Depression und meine Familie war kaputt und wir hatten eine sehr heftige Situation mit unserer Tochter und es gab einen Zeitpunkt, da wollte ich einfach nicht mehr leben und es hat für mich alles keinen Sinn mehr gehabt zu leben. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt nicht eine Minute an Gott gedacht, obwohl alles um mich herum, meine Eltern, meine Schwiegereltern, alle sind ja gläubig. Aber ich habe ja halt erlebt, dass für mich Gott nicht da war, weil ich es sehr viel mit Menschen verbunden habe. Und an dem tiefsten Punkt, wo ich wirklich nicht mehr leben wollte, habe ich einfach geschrien und gesagt, boah, das ist jetzt deine letzte Chance, Gott, wenn es dich gibt und wenn du lebst und wenn es wirklich irgendeinen Sinn in diesem Leben gibt, dann musst du es mir zeigen, weil sonst werde ich jetzt einfach gehen. Und ja, ich war wirklich entschlossen, mein Leben irgendwie zu beenden. Ich wusste nur nicht wie. Und Gott hat sich unfassbar um mich gekümmert. Er hat so ein, für mich damals so ein krasses Wunder gezeigt. Ihr müsst euch vorstellen, mein Körper war wirklich kaputt. Ich war vorher sehr fit und durch das Long-Covid war einfach alles kaputt. Ich hatte Asthma, ich konnte nicht richtig laufen, ich hatte Schmerzen. Ich war einfach total fertig und ich hatte so Urlaub nötig. Also wenn man so ungläubig ist, ich glaube, dann ist der Urlaub so das Schönste überhaupt, was es gibt. Ja, man arbeitet ja immer auf diesen Urlaub so hin. Und ich hatte so dringend, dringend Urlaub nötig. Und es hat aber nichts geklappt mit diesem Urlaub. Und das hat mich dann noch mehr frustriert. Und dann saß ich an einem Tag und musste irgendwie noch arbeiten und ich war so kaputt. Und dann kam meine Freundin und sagt mir so, ja, Nelly, was ist denn los mit dir? Du bist so irgendwie traurig, depressiv, so kennt man dich ja gar nicht. Da habe ich gesagt, ja, der Urlaub wird auch noch gestrichen. Ich kann nicht in Urlaub fahren, gar nichts. Das ist einfach alles Kacke. Und ja, dann sagt sie, ja, wie wäre es, wenn wir beide in Urlaub fahren? Und das war für mich so, als würde also wirklich Gott in meinem Zimmer stehen und sie wäre irgendwie ein Engel und sie würde mir sagen, hey, hier, das ist jetzt die Chance, ich beweise es dir. Und dann habe ich gesagt, hey, wie meinst du das? Sie ist alleinerziehende Mutter von 3 Kindern. Sie so, ja, ich kann mir das einteilen und ich bin doch in der Personalabteilung, ich mache mir den Urlaub selber. Wann hast du denn Urlaub? Da habe ich gesagt, ja, in einer Woche, am Sonntag. Ja, alles klar, dann mache ich uns den Urlaub klar, okay? Wie viel, wohin willst du denn? Ich so, boah, keine Ahnung, Bali, Thailand. Also ich meine, wenn, dann habe ich schon eine hohe Ziele gesetzt. Und sagt sie, okay, alles klar, ich guck mal was in Thailand. Wie viel Geld hast du zur Verfügung? Und ich hatte gar nicht so viel Geld zur Verfügung. Habe ich gesagt, eigentlich habe ich gar kein Geld zur Verfügung. Ich war krank, ich konnte nicht arbeiten. Meint sie so, du, mach dir keine Sorgen. Ich habe für irgendwas angespart. Ich weiß nicht wofür, aber jetzt nehmen wir das Geld. Und das war so gewaltig für mich, diese Erfahrung. Und tatsächlich hat meine Freundin einfach alles gemanagt. Sie hat den Urlaub gebucht. Sie hat das mit ihren Kindern organisiert. Sie hat für mich sogar vorausbezahlt. Und Gott hat mir einfach in dem Sinn so, er hat mich so umarmt mit diesem Urlaub. Also als wir in Thailand angekommen sind, es war vorher so, dass ich nicht mal eine Stunde Auto fahren konnte. Ich konnte mir das nicht vorstellen, wie ich in einem Flugzeug 6 Stunden bis Dubai und dann nochmal weiterfliegen sollte. Es ging nicht. Ich habe gedacht, ich schaffe das nie im Leben. Aber je mehr wir unterwegs waren, desto mehr erfüllter wurde ich einfach mit dieser Liebe von Gott. Und als wir angekommen sind, es war so, diese Wärme, als ich ausgestiegen bin, das war wie so ein, wow, so, okay, Jesus ist da, Gott ist da und er hat es genau jetzt ermöglicht. Er liebt dich. Das ist sein Beweis. Und dieser Urlaub war so ein Segen. Ich habe am Strand quasi Jesus nochmal mein Leben übergeben. Obwohl zu Hause und in meinem Körper und in meinem Leben totales Chaos geherrscht hat, war ich die glücklichste Person überhaupt auf der ganzen Welt, weil ich einfach so dankbar war, Jesus wieder zu spüren. Und ich hatte das ja in meiner Jugend erlebt und es war wieder da und es war so gewaltig. Ich konnte nicht aufhören, von Jesus zu reden. Und wir waren am Strand und um uns herum waren ja auch Deutsche. Und ich habe die ganze Zeit meine Freundin wirklich permanent, außer wenn ich geschlafen habe, habe ich von Jesus erzählt, wie toll er ist und wie krass und dass er mir das ermöglicht hat und wie glücklich ich bin. Und wow, es war einfach für mich so ein heftiges Erlebnis. Und das war so das erste Wunder, was ich mit Jesus erlebt habe. Und das hat sich so tief in mich eingeprägt, dass er mir gezeigt hat, es waren nicht die, also ja, Menschen sind Menschen, sie machen Fehler, sie haben Fehler gemacht, sie haben in meinem Leben sehr viel Fehler gemacht, aber er ist größer. Und dann hat er mir Menschen geschickt, wie zum Beispiel diese Gemeinde, ja, als ich das erste Mal hier war, das war für mich so überwältigend. Wieso lieben die sich hier alle? Wieso sind sie so freundlich? Das hat mich total überwältigt. Und Jesus hat Menschen in mein Leben geschickt, die mir genau das Gegenteil bewiesen haben, dass es wirklich wahr ist, dass Jesus lebt. Und wenn der Heilige Geist in einem lebt, dann ist das einfach wow. Und da kannst du dich nicht gegen sträuben, dann sprudelt das auf dich heraus. Du hast Liebe, du hast Freude, du kannst einfach nicht anders. Und ja, das war so mein allererstes Erlebnis, was mich einfach so tief geprägt hat, mit ihm weiterzugehen. Und ich habe darauf so viel aufgebaut, weil er sich so heftig gezeigt hat. Die Kraft der Auferstehung hat mich so heftig überrannt. Ja, das war so mein Erlebnis, das erste.
Wow. Vielen Dank, Nelly. Ja, vielen Dank aus Bayern. Genau. So schön, aus eurem Leben zu hören. Und ihr könnt wahrscheinlich auch mehr erzählen. Und ich finde es wichtig, dass wir diese Botschaft verknüpfen mit echten Geschichten, okay? So, wisst ihr, Jesus verändert auch heute noch das Leben von Menschen. Wir haben gerade gesehen, echte Menschen, ja, echte Geschichten, hier und heute. So Menschen, deren Leben Jesus bis heute so wirklich berührt und bewegt. Und hier sitzen viele Leute im Raum, die auch ganz viel erlebt haben. Und das ist der größte Beweis, dass die Auferstehung Jesu wahr ist. dass Menschen Dinge erleben, die sie nicht erklären können, die sie nicht irgendwie greifen können, aber sie wissen, da ist ein Gott, da ist ein Gott, der sieht mich und der liebt mich und er hat alles möglich gemacht für mich. Er hat seinen Sohn gesandt, Jesus, damit das möglich ist, damit diese Beziehung zu ihm möglich ist. Und Menschen heute werden auf das Leben von Menschen wird heute auf den Kopf gestellt, ja, immer noch, positiv, weil Jesus ihnen begegnet. Und das kann auch deine Geschichte werden, dass Gott dir begegnet. Es kann deine Geschichte heute werden, dass du mit Gott unterwegs bist, dass du Ja sagst zu ihm. Und wir werden jetzt ein Lied singen und ich lade euch herzlich ein, aufzustehen, wenn es möglich ist. Ja, ihr dürft gerne aufstehen. Wir werden ein Lied singen und das Lied geht darum, dass man Jesus so sagt, Jesus, hier, ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Leben hin. Vielleicht bist du heute hier und du bist weit weg. Vielleicht bist du hier und du willst es nochmal machen. Vielleicht bist du hier und du willst es zum ersten Mal machen. Dann lass dieses Lied auf dich wirken. Wenn du das Lied kennst, sing gerne mit. Wenn du es nicht kennst, kein Problem, okay? Dann hör zu, erlebe, wie diese Textzeilen so dich ansprechen dürfen und wie Jesus dich sieht. Und nach diesem Lied werde ich nochmal nach vorne kommen, nochmal uns in ein Gebet hineinführen. Aber lass uns auch dieses Lied singen und wirklich Jesus unser Herz hinhalten.